ARD.
Junkerland in Bauernhand. Vor 80 Jahren ist die Parole allgegenwärtig. Bei der Bodenreform werden in der gesamten sowjetischen Besatzungszone Großgrundbesitzer enteignet. Allein im damaligen Mecklenburg-Vorpommern betrifft das rund 3.300 Güter und Bauernwirtschaften. Ein gewaltiger Umbruch, politisch, wirtschaftlich, kulturell. In diesem Kunstkarten blicken wir auf die Geschichte der Bodenreform. Mein Name ist Heiko Kräft, schön, dass Sie dabei sind. NDR 1 Radio MV, der Kunstkarten zu 80 Jahren Bodenreform. Die Revolution soll in Mecklenburg-Vorpommern starten. Das beschließt die Spitze der Kommunistischen Partei in Berlin. Mitte August 1945 wird Landeschef Gustav Sobotka beauftragt,
die Partei und die Kampagne vorzubereiten, einen Plan und konkrete Richtlinien für die Durchführung der Agrarreform in Mecklenburg-Vorpommern auszuarbeiten.
Nur 4 Tage später wird der Beschluss wieder kassiert. Die Sachsen sollen voranschreiten. Ein Grund: innerhalb der mecklenburg-vorpommerschen KPD gibt es Widerstände. Landeschef Gustav Sobotka schreibt damals an Walter Ulbricht.
Bei der Beratung der Bürgermeister und Landräte hat sich gezeigt, dass die Auffassung vorhanden ist, dass die Bodenverteilung jetzt nicht von einer solchen Bedeutung ist.
Der Genosse in Mecklenburg gibt deshalb einen Rat.
Wenn im Programm die Enteignung der Junker und die Verteilung des Bodens steht, so ist dabei ja nicht gesagt, dass das jetzt geschehen müsse.
Doch Plan ist Plan und die Bodenreform nicht aufzuhalten. Sobotka schwenkt auf die Parteilinie ein und zeigt sich bei einer Sitzung der provisorischen Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns energisch. Die Enteignung des Großgrundbesitzes von mehr als 100 Hektar sei erstes Gebot. Das Land solle aber nicht verstaatlicht, sondern Kleinbauern übereignet werden. Der Sozialdemokrat Karl Moltmann widerspricht dem Ansinnen, macht deutlich,
wie von Herrn Sobotka vorgeschlagen, nicht gearbeitet werden kann.
Moltmann ist vor allem dagegen,
dass der Boden als Eigentum in die Hand des Besitzers gelangen soll. Ich bin dafür, dass die Güter kollektiv bewirtschaftet werden, damit der Staat das Obereigentumsrecht an Grund und Boden behält.
Einig sind sich SPD, KPD und CDU-Vertreter hingegen, dass der Anschein einer Volksbewegung erweckt werden soll.
Es müssen auf dem Land überall Versammlungen stattfinden, auf denen die Besitzer, deren Land enteignet wird, nichts zu suchen haben,
fordert Gustav Sobotka. Sein Wunsch ist der Parteipresse Befehl. Im Schweriner KPD-Blatt Volkszeitung erscheinen Ende August, Anfang September täglich Aufrufe, Resolutionen, Forderungen, Briefe, Telegramme. In denen fordern Bauern und Umsiedler eine Bodenreform. Auf diesen organisierten Volkswillen bezieht sich wenig später Wilhelm Pieck. Im brandenburgischen Küritz verkündet der KPD-Chef am 2. September 1945 den Beginn der Bodenreform in allen Ländern der sowjetischen Besatzungszone.
Der gesamte feudal-junkerliche Großgrundbesitz und der gesamte Grundbesitz der Kriegsverbrecher und Kriegsschuldigen, der Naziführer und aktiven Verfechter der Nazi-Partei wird enteignet und einem Bodenfonds zugeführt.
Allein im damaligen Land Mecklenburg-Vorpommern betrifft es rund 3.300 Güter und Bauernwirtschaften. Ein gewaltiger Umbruch, politisch, wirtschaftlich, kulturell. In Bredentin bei Güstrow entstehen damals Bilder für die Geschichtsbücher. Und das liegt am damaligen Güstrower Landrat Bernhard Quandt. Er nimmt die Aufteilung vor, sorgt für den eigenen Nachruhm.
Ich habe damals auch gesagt, nicht nur den Pastor, sondern auch einen Fotografen mitnehmen, der diesen einmaligen Akt, historischen Akt festgehalten hat. Und das waren sehr wenige. Und dieses Bild ist dann um die ganze Welt gegangen.
Erinnert sich Bernhard Quandt 1969 im DDR-Fernsehen. Mit großen Feldzirkeln werden die Grundstücke neu abgemessen und kartiert. Wer welche Ackerfläche bekommt, entscheidet das Los. Der Bredentiner Günter Pries erinnert sich später an den historischen Moment.
Genosse Bernhard Quandt trat auf einmal auf mich zu und sagt: Jung, gib die Mütze her, hier morgen wir die Loserin und du darfst das erste Los trecken. Ich habe die Nummer 13 gezogen für mein Großvater.
Zu DDR-Zeiten werden die Bilder aus Bredentin millionenfach gedruckt. Sie sind zum Beispiel in jedem Schulgeschichtsbuch zu finden. Dass auch Pastoren zugegen sind, ist politisch beabsichtigt. Im Interview mit dem NDR erklärt Bernhard Quandt das nach der Wende so.
Weil ich wusste auf den Dörfern, wer dort alles sind. Die Umsiedler aus Ostpreußen, aus Oberschlesien und so weiter, waren meistens Katholiken. Die Katholiken sagten, Bodenreform ist Diebstahl, das ist gegen Gott. Deswegen habe ich gesagt, ich muss Pastoren haben.
Es sind aber nicht nur Umsiedler, die Bedenken haben. Auch manch frühere Gutsarbeiterfamilien sind nicht restlos überzeugt. Davon berichtet Fritz Marter 1985 in einem Interview mit dem Sender Schwerin. Er führte die Bodenreform in Bahnerstück, einem Dorf bei Schwerin, durch.
Wie sieht das dann hier aus in dem Dorf? Denn die meisten Männer fehlen noch, das sind meistens die Frauen hier. Und die wollen auch gar kein Land haben. Das wollen wir doch mal sehen. Wir werden Versammlungen einberufen, ob die wirklich kein Land haben wollen. Vielleicht sind das bloß Ängste vor dem Gutsbesitzer.
Wer schüchterte wen ein? Der Mecklenburger Horst Petzold erinnert sich 1995 anders.
Wenn Gutsarbeiter sich weigerten, eine Siedlung zu übernehmen, drohte man, sie aus den Wohnungen zu entfernen. Sie wären dann auch praktisch Flüchtlinge gewesen. Es hat also jeder siedeln müssen.
Horst Petzolds Familie gehörte bis zur Bodenreform das 169 Hektar große Gut Bockhorst bei Ribnitz. Der Vater hatte es nach dem Ersten Weltkrieg auf Kredit gekauft und abbezahlt.
Aus der Sicht von heute sehe ich darin natürlich einmal eine Maßnahme, den Flüchtlingen überhaupt eine Existenzmöglichkeit zu bieten. Das war sozial gerechtfertigt. Was nicht gerechtfertigt war, war die entschädigungslose Enteignung, die juristisch in keiner Weise zu begründen ist.
Wie die Bodenreform in Stolpe auf Usedom durchgeführt wurde und welches bizarre Nachspiel die Vertreibung der letzten Gutsverwalterin hatte, darum geht es gleich, hier im Kunstgarten auf NDR 1 Radio MV. NDR 1 Radio MV, hier ist der Kunstgarten zu 80 Jahren Bodenreform.
Wir machen mal Folgendes. Ich sage jetzt, dann gucken Sie von hier.
Dreharbeiten im Schloss Karlsburg in Vorpommern. 1991 verfilmt Regielegende Heiner Karo eine Novelle von Wolfgang Kohlhaase.
Wir sind heute zusammengekommen zur Testamentseröffnung.
Begräbnis einer Gräfin. Eine Satire, die in den 50er Jahren spielt. Erzählt wird die Bestattung einer adligen Gutsbesitzerin, die im Osten durch die Bodenreform enteignet wurde und in den Westen floh. Ihr letzter Wunsch, eine Bestattung in der alten Heimat. Im Familiengrab in der DDR.
Aber da sind doch die Russen.
Die Grabstätten, gnädige Frau, hat man nicht enteignet. Das hat man wohl doch nicht gewagt.
Deutschland hat seine Toten immer in fremde Erde zurückgelassen. Warum soll es sie diesmal nicht vorausschicken?
Noch dazu in die eigene Erde.
Was sich nun entspannt, ist eine tragikomische Farce. Der Sarg schafft es über die deutsch-deutsche Grenze. Doch im mittlerweile sozialistischen Dorf stellt sich der örtliche SED-Funktionär quer. Er versteht nicht, dass Einwohner der Gräfin ein letztes Geleit geben wollen.
Diesem oder jenen von den Bauern habe ich ja gerechnet. Aber warum die Proleten, die Tagelöhner? Ist ja eine halbe Kundgebung. Mit dem Pfarrer an der Spitze.
Der Film beruht auf einer wahren Geschichte. Sie spielt sich 1957 auf Usedom ab, in Stolpe. Dort möchte Freda Gräfin von Schwerin im Erbbegräbnis der Familie bestattet werden. Mehr als 600 Jahre waren Schloss und Gut Besitz der Familie von Schwerin. Bis zur Bodenreform im September 1945 verwaltet sie das Anwesen mit rund 700 Hektar Grundbesitz.
Sie hatte bewusst hier den Einmarsch der Russen miterleben wollen und sagte, ich verlasse euch hier nicht.
Erzählt Enkel Hans Josef Graf von Schwerin. Er ist damals 4 Jahre alt und Erbe des Stolper-Anwesens, denn sein Vater fiel im Zweiten Weltkrieg. Doch im September 1945 wird auch in Stolpe die Bodenreform durchgeführt, wie überall in der sowjetischen Besatzungszone. Die Devise: Junkerland in Bauernhand.
Das Volk braucht Brot und der Boden soll auch in unserem Lande endlich denen gehören, die ihn bebauen.
Heißt es rückblickend in einer Doku des DDR-Fernsehens. Das Land der Familie von Schwerin wird in 41 Voll- und 15 Halbsiedlungen aufgeteilt. Vollsiedler erhalten 10 Hektar, Halbsiedler 5 Hektar Land, schuldenfrei und vererbbar. Der Großvater von Ernst Wilhelm Langhoff gehört zu den Glücklichen. Neben Land erhält er auch die Haushälfte, in der der Enkel heute lebt.
Per Los wurde hier entschieden, dass mein Großvater diesen Teil des Hauses bekam. Das war ehemals ein Schweinestall zum Gut gewesen.
Im Büro neben seiner Schmiedewerkstatt hängt bis heute die Bodenreformurkunde, eingerahmt an der Wand. Für den beschwerlichen Neuanfang auf Usedom ist es ein erster wichtiger Schritt. Ernst Wilhelm Langhoffs Großvater war aus Hinterpommern geflohen.
Mussten raus, mussten ihr Grundstück ja verlassen. Und zu der Zeit war aber schon ein Pole ihnen zugewiesen worden.
Die polnische Familie war ebenfalls vertrieben worden. Sie hatte Haus und Acker in der heutigen Ukraine verloren. Eine Zeit lang lebten beide Familien im selben Haus.
Die haben gemeinsam dann miteinander und in Frieden die Ernte eingebracht.
Eines Nachts macht sich sein Opa zu Fuß auf den Weg Richtung Westen.
Er hatte nichts. Und damals ging es ja erstmal nur um Essen und Trinken. und dass man ein Dach über dem Kopf hat.
Die Bodenreform ermöglicht den Neustart. Frieda Gräfin von Schwerin nimmt sie alles. Sie wird aus dem Dorf verwiesen, flieht in den Westen. Mit einem Boot setzt sie über die Peene nach Lassan über, berichtet Enkel Hans-Josef Graf von Schwerin.
Dann irgendwie weiter nach Greifswald. In Greifswald angekommen ist, dort mehrere Wochen gewohnt hat und von dort aus über West-Berlin in die englische Zone bei Lüneburg gelangt ist und dort auch gelebt hat.
Nicht hochherrschaftlich, sondern als Sozialfall. Ein tiefer Schock für die Familie.
Das kann nicht sein. Das wird wieder rückgängig gemacht und wir werden schon einen Modus finden, hier irgendwie daherzukommen. Also die Idee, wir kommen zurück, war stark in Teilen der Familie.
Doch dazu kommt es nicht. Im März 1957 stirbt die Gräfin im niedersächsischen Lüneburg. Sie bestimmt testamentarisch die Bestattung im Erbbegräbnis in Stolpe.
Die Einzelheiten ihrer Beerdigung, die hatte sie selbst geregelt, ohne uns zu informieren, sagen wir mal so. Also die Details waren nicht bekannt.
Was sich damals in Stolpe ereignet, zeigt der Spielfilm Begräbnis einer Gräfin. Die Bestattung darf nicht im Erbbegräbnis stattfinden, der Trauerzug nicht die befestigte Straße nehmen.
Dann wurde da ein Hänger quergestellt, der hatte dann Platten oder was weiß ich, also der blockierte den Weg, sodass die den alten Wirtschaftsweg fahren mussten.
Weiß Ernst Wilhelm Langhoff, dessen Vater an der Beerdigung teilnahm.
Das war tatsächlich so, dass also sehr, sehr viele Menschen hinter dem Sarg herliefen und das passte der Parteiführung natürlich überhaupt nicht.
Erzählt Günther Mlinski vom Förderverein Schloss Stolpe.
Zu DDR-Zeiten sollten ja die Armen die Reichen hassen und das klappte nun hier im Dorf nicht. Natürlich gab es welche, die die Gräfin gar nicht leiten konnten. Nicht? Aber die große Mehrzahl sprach sehr ehrfurchtsvoll von ihr.
Unter der Überschrift Die Heimkehr der Freifrau prangert das SED-Blatt Ostsee-Zeitung den Trauerzug an.
Sie war als einfache Leiche in einem einfachen Holzsack verpackt, als Stückgut sozusagen, sogar ohne ordnungsgemäßen Frachtbrief.
Die Zeitung schickt sogar einen Fotografen. Der knipst fleißig alle Trauergäste.
Weil es aus Erzählungen dann das Grab zuschüppten dann, nicht? Also die hätten am liebsten mit der Schippe zugehauen und den einen Futterfinger gehauen, nicht? Also es war ziemlich Spannung da.
Ein paar Tage später veröffentlicht die Wolgaster Lokalseite der Ostsee-Zeitung Fotos und Namen von Trauergästen.
Auch Herr Schallock hat schwere Last zu tragen. Würde er doch lieber mit einem gräflichen Gespann statt mit seinen eigenen Pferden den Acker bestellen. Als ehemaliger Landarbeiter erhielt er 10 Hektar Boden durch die Bodenreform.
Hans-Josef Graf von Schwerin kommt in den 70er Jahren zum ersten Mal nach Stolpe. Eingereist als Tourist besucht er damals das Grab seiner Großmutter. Der letzte Gruß der Dorfbewohner hatte sich bis zu ihm in den Westen rumgesprochen.
Es gab auch Leute, die etwas zu verlieren hatten damals, aber die Resonanz war eben doch beträchtlich, nicht? Und entgegen den Vorstellungen der Partei. Ne?
Das Grab von Frieda Gräfin von Schwerin liegt bis heute am äußersten Rand des Stolper Gemeindefriedhofs. Und gleich geht es hier im Kunstkarten um die Frage, warum die Propaganda bei der Bodenreform sich besonders gegen den Adel richtete. NDR 1 Radio MV, hier ist der Kunstkarten. Als KPD-Chef Wilhelm Pieck im September 1945 die Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone ankündigt, hat er ein klares Feindbild.
Den feudal-junkerlichen Großgrundbesitzern wird der Boden, den sie ehemals den Bauern raubten, abgenommen und den Bauern zurückgegeben.
Auch in der in Schwerin erscheinenden Volkszeitung überschlagen sich antifeudale Überschriften.
Die Kriegsschuld der Junker.
Die Gutsbesitzer lebten sorglos.
Junkerland sofort aufteilen.
Großgrundbesitz des Grafen von Wilamowitz übergeben.
Freudige Tage des Landvolks.
Gut des Kappverbrechers von Bassewitz aufgeteilt.
Artikel und Kommentare vermitteln das Bild, als ginge es bei der Bodenreform vor allem um Besitztümer des Adels.
Das trifft im Grunde für die ganze SPZ nicht zu. Die Masse der Gutsbesitzer im 20. Jahrhundert sind Bürgerliche. Etwa ein Viertel der Großgrundbesitzer in Mecklenburg sind Ende der 30er Jahre adlig. Also der kleinste Teil.
Weiß der Schweriner Historiker Jakob Schwichtenberg. In seiner demnächst als Buch erscheinenden Doktorarbeit untersuchte er den Umgang der sowjetischen Besatzungsmacht und der späteren DDR-Führung mit dem Adel systematisch.
Das Unglück Deutschlands war es, dass sich das deutsche Volk in der Vergangenheit niemals von der Herrschaft der reaktionären Junker und Fürsten befreit und entmachtet hat.
Steht im Aufruf zur Bodenreform in Mecklenburg-Vorpommern, unterschrieben von Kommunisten, Sozialdemokraten und Christdemokraten. Darin werden auch einzelne mecklenburgische Adelsgeschlechter benannt.
Die Junkerkaste war es, aus der die von Bock, Mahnstein, Bülow, Moltke hervorgingen, die als Diplomaten und Generalstäbler die imperialistische Kriegspolitik vorbereiteten und führten.
Im ersten Entwurf standen auch die Familien von der Schulenburg und von Bernsdorf. Sie wurden gestrichen, weil zu ihnen bekannte Opfer der Nazi-Diktatur gehörten. Zum Beispiel der Mecklenburger Fritz Dietloff Graf von der Schulenburg, hingerichtet wegen seiner Beteiligung am Hitler-Attentat. Dass der alte mecklenburgische Adel bei der Bodenreform im Mittelpunkt der Enteignungskampagne steht, hatte auch einen pragmatischen Grund.
Da das natürlich viel schlagkräftiger, viel einprägsamer ist und diese Familien, die ja teilweise auf dem Land verortet sind, aber ja auch ihre Verwandten in hohen politischen Stellen haben, sind natürlich dadurch auch viel präsenter im öffentlichen Gedächtnis als so eine bürgerliche Familie, die da auf ihrem Gut sitzt,
sagt Jakob Schwichtenberg. Hinzu kommt ein historischer Grund. Mecklenburg galt lange als das Land mit den rückständigsten politischen Verhältnissen. Vor allem auf Betreiben des ländlichen Adels gab es bis 1820 noch die Leibeigenschaft. Eine mächtige Adels- und Gutsbesitzerlobby verhinderte bis zur Novemberrevolution 1918 politische Reformen und demokratische Wahlen. Die Erinnerung daran ist 1945 noch sehr frisch und die Bodenreform daher kein rein kommunistisches Projekt. Das zeigt Artikel 1 der Verordnung über die Bodenreform in Mecklenburg-Vorpommern.
Die demokratische Bodenreform ist eine unaufschiebbare nationale wirtschaftliche und soziale Notwendigkeit. Sie soll die Liquidierung des feudalen, junkerlichen und Großgrundbesitzes gewährleisten und der Herrschaft der Junker und Großgrundbesitzer ein Ende bereiten.
Doch beim Enteignen und Neuverteilen des Bodens bleibt es nicht. Viele alteingesessene adlige Familien verlassen während der Bodenreform Mecklenburg. Doch anders als später in der DDR-Geschichtsschreibung oft behauptet wird, fliehen sie nicht. Sie werden vertrieben. Zitat aus einem Kommentar der Volkszeitung vom 3. Oktober 1945. Überschrift: Die erste Etappe.
Wir wollen diese Ausbeuter und Parasiten nicht mehr in unserer Mitte sehen. Sie sind nicht diese Unschuldslämmer, als die sie sich aufspielen. Wenn wir heute ein unbegründetes Mitleid walten lassen und uns von ihren paar Tränen rühren lassen, dann setzen sie morgen ihr altes Spiel fort und wenige Jahre später wird wieder ein neues Meer von Blut und Tränen fließen.
Die Anwesenheit der alten Machthaber, für die neuen Machthaber ist das ein handfestes politisches Problem, sagt Historiker Jakob Schwichtenberg.
Dass man gesagt hat, unsere neue Politik hat halt keine Durchsetzungskraft, wenn die alten politischen Eliten noch da sind. Und daher hat man ganz bewusst eigentlich da die Leute ausgesiedelt, weil man auch gemerkt hat, dass die Leute ein Loyalitätsproblem haben, sozusagen, sich in das Neue zu integrieren, weil man an den alten Loyalitäten noch hängt.
Zunehmend erlassen Behörden, auch im Auftrag der sowjetischen Besatzungsmacht, Ausweisungsbefehle. Frühere Gutsbesitzer dürfen sich nicht mehr der alten Heimat nähern. Es gibt Bannkreise, mal 20, mal 50, teilweise auch 100 Kilometer um den Altbesitz. Bernhard Quandt erzählt 1995 im NDR-Interview, wie er persönlich die Abreise eines Gutsbesitzers überwachte.
Alles, was zwei Pferde ziehen können, nehmen sie Montagmorgen mit. Ich bin um 6 Uhr hier und kontrolliere. Na, ich bin dabei gestanden, hab aufgepasst, was sie alles aufladen.
Noch 50 Jahre später gefällt sich der frühere Schweriner SED-Bezirkschef hörbar in seiner damaligen Rolle als Sozialrevolutionär.
Aufmachen den Sack. Aufmachen, was ist drin? Salz. So sag ich, da seht ihr, wie ihr euch betrügt. Ihr habt kein Salz. Wer hat Salz? Hände hochhalten. Keine Hände hoch. Schürzen auf, Schüttel her, jetzt wird Salz verteilt.
Wer darf bleiben? Wer wird vertrieben? Im historischen Rückblick lässt sich keine stringente Linie erkennen. Das zeigt sich zum Beispiel im Agieren von Innenminister Hans Warnke, KPD. Auf der einen Seite übt er beispielsweise Druck auf den Landrat von Schönberg aus. wirft ihm in einem Brief im Dezember 1947 vor, zu viele Gründe zu finden, warum manche Adelsfamilien nicht ausgewiesen werden.
Dass die Betreffenden sozial eingestellt sind und dergleichen mehr. So kommt es, dass sie 16 Familien im Kreis belassen wollen und 8 Familien ausweisen. Das geht nicht.
Auf der anderen Seite argumentiert Warnke gegenüber der sowjetischen Militäradministration selbst mit ähnlichen Argumenten. Ebenfalls im Dezember 47 setzt er sich zum Beispiel für Elsbeth Gräfin von Bernstorff ein, will deren Ausweisung verhindern und begründet es damit,
dass die Frau sich durch ihre besondere Fürsorge aller Kreise der Bevölkerung eine solche Beliebtheit verschafft hat, dass alle Einwohner des Dorfes und der Umgebung dringend bitten, die 74-jährige Frau, die bettlägerig ist, dort zu belassen.
Wie rabiat in der sowjetischen Besatzungszone gegenüber adligen Ex-Gutsbesitzern vorgegangen wird, zeigt das Beispiel Sachsen. Dort werden sämtliche noch verbliebenen Adelsfamilien verhaftet und in 3 Lagern interniert. Ende Oktober 1945 werden sie deportiert.
Nachmittags 4 Uhr wurden wir in Viehwagen ohne Stroh und Fenster eingesperrt. Die kommunistische Landespolizei, die den 800 Personen starken Transport begleitete, benahm sich viehisch,
schreibt Adam Graf Schall-Riocor im November 1945 an seine Tochter. Wie viele Deportierte glaubt er zunächst, der Zug würde sie alle nach Sibirien bringen. Doch es geht nach Rügen, genauer nach Prora, in ein ehemaliges Lager des Reichsarbeitsdienstes. Von dort können die meisten dann später in den Westen fliehen.
Von mecklenburgischer Seite plante man dann 47 das Gegenteil. Also jetzt sollten dann also diese Adligen, die noch geblieben sind, dann nach Thüringen verbracht werden.
Weiß Jakob Schwichtenberg. Doch die sogenannte Aktion Thüringen ist ein Reinfall.
Man rechnete in manchen Kreisen mit so 800 Leuten, 600 Leuten und dann waren das nur 40, die man her eingesammelt hat, ne? Weil entweder viele schon vorgegangen sahen oder weil man keine aktuellen Zahlen mehr hatte.
In dieser aufgeheizten Stimmung dürfen nur wenige Adlige bleiben. Zum Beispiel Anna Margarete von Flotow in Stur in der Nähe des Plauer Sees. Als Opfer des Faschismus hat sie eine Sondererlaubnis von Ministerpräsident Wilhelm Höcker. Im Mai 1946 schreibt sie an den früheren Sozialdemokraten.
Mein Tag beginnt um 4 Uhr mit dem Melken der Kühe. Meine 16- und 18-jährigen Töchter arbeiten 13 Stunden auf dem Felde. Man hat uns das Große genommen. Wir haben uns mit dem Kleinen beschieden und eingerichtet. Ich denke, man könnte uns wirklich die Heimat lassen, da wir willig sind zur Arbeit und zum Aufbau.
Trotzdem wird sie immer wieder angefeindet und mit Ausweisung bedroht.
Ich frage Sie nun, wie lange soll dieser Zustand des Verfolgtwerdens anhalten? Hat ein Landrat so viel Befugnisse, dass er ohne seine Vorgesetzten oder entgegen ihren Willen derartige Dinge immer wieder anzetteln kann?
Anna Margarete von Flotow geht wegen dieser Schikanen 1951 in die Bundesrepublik. Und gleich geht es hier im Kunstkarten um die Bodenreform in den westlichen Besatzungszonen. NDR 1 Radio MV, der Kunstkarten zu 80 Jahren Bodenreform. Die Verfassung regelt die Sache. Eindeutig mit Artikel 42.
Nach Maßgabe besonderer Gesetze ist der Großgrundbesitz, der nach geschichtlicher Erfahrung die Gefahr politischen Missbrauchs oder der Begünstigung militaristischer Bestrebungen in sich birgt, im Rahmen einer Bodenreform einzuziehen.
Auch die Frage möglicher Abfindungen wird knapp und klar beantwortet in Artikel 39.
Bei festgestelltem Missbrauch wirtschaftlicher Macht ist in der Regel die Entschädigung zu versagen.
Klingt ein bisschen nach DDR, ist aber die Landesverfassung von Hessen. Und zwar in der aktuell gültigen Fassung. Dass Hessen demnächst Großgrundbesitz enteignet, ist wohl eher unwahrscheinlich. Artikel 42 erinnert deshalb vor allem daran, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg auch im Westen Bodenreformen gab. Allerdings bei weitem nicht so umfassend wie in der sowjetischen Besatzungszone. Konrad Adenauer, Christdemokrat und später erster Bundeskanzler, lehnt im März 1946 eine Bodenreform ab.
Wenn wir 40 Millionen aus eigener Scholle ernähren wollen, dürfen wir den ertraggefährdende bodenreformerische Experimente nicht machen.
Und auch SPD-Chef Kurt Schumacher schließt eine Bodenreform wie im Osten aus.
Eine Agrarreform, wo man den Bauern kaum noch eine Ziege oder eine Kuh lässt, ist keine Agrarreform, sondern eine katastrophale Erschwerung der Ernährungslage für lange Jahre.
Dass es trotzdem zu Bodenreformen kommt, liegt an den Besatzungsmächten. Ab 1946 forcieren die Amerikaner und ab 1947 auch die Briten in ihren Zonen das Umverteilen von Grund und Boden. Dadurch sollen vor allem Vertriebene und Umsiedler eine wirtschaftliche Basis erhalten. Im September 1947, 2 Jahre nach der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone, erlassen beispielsweise die Briten ihre Verordnung Nummer 103.
Keine Person darf allein oder in Gemeinschaft mit anderen in der britischen Zone Deutschlands Eigentümer von Grund und Boden sein, der größer ist als 150 Hektar.
Besitz, der diese Grenze überschreitet, soll an das jeweilige Bundesland gehen. Allerdings, und das ist der entscheidende Unterschied zur Bodenreform in der sowjetischen Zone, wird das Land nicht einfach weggenommen.
Den aufgrund dieser Verordnung enteigneten Eigentümern ist Entschädigung zu zahlen,
heißt es in Artikel 4 der Verordnung. Für das Umsetzen der Bodenreform setzen die Briten damals eine Frist. Innerhalb von 3 Monaten sollen Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Landesgesetze beschließen. Doch die lassen sich Zeit.
Im Theatersaal der Persil-Firma Henkel debattieren die Volksvertreter Nordrhein-Westfalens um so wichtige Probleme wie Bodenreform und Entnazisierung,
berichtet ein Radioreporter im Dezember 1947.
Zu Beginn der Tagesordnung legte das Kabinett durch den Mund des Ernährungsministers Lübcke ein Gesetz zur Beschaffung von Siedlungsland vor. Die Militärregierung wünscht die Verabschiedung der Gesetze zur Bodenreform wie zur Entnazisierung bis zum Jahresende. Ob sich das durchführen lässt, steht noch dahin.
Ernährungsminister Lübcke, es handelt sich um den späteren Bundespräsidenten Heinrich Lübcke, ist ein Anhänger der Bodenreformidee. Dem zeitlichen Druck der britischen Besatzungsmacht möchte er sich aber nicht beugen.
Die sehr zahlreichen von deutscher Seite geäußerten Bedenken und Vorschläge wurden nur zu einem kleinen Teil berücksichtigt, sodass die Zufriedenheit mit diesem Gesetz nicht sehr groß war. Es ist nun die Frage, wie stellen sich die Länder der britischen Zone zu den Ausführungsgesetzen über dieses englische Gesetz?
Der Sozialdemokrat Fritz Hensler, Chef der SPD-Fraktion im Landtag, zeigt sich hingegen enthusiastisch.
Wenn wir heute den Großgrundbesitz beseitigen, dann machen wir nur Sünden gegen die Heiligkeit des Privateigentums wieder gut. Ich hoffe, dass die jetzige Bodenreform Gelegenheit gibt, den Menschen wiederzugeben, was ihnen genommen wurde. Grund und Boden demjenigen, der seinen Schweiß darauf vergießt. Und denen genommen, die bisher nur Rentenbezieher waren.
Als einziges Land der britischen Zone gibt sich Schleswig-Holstein im Dezember 1947, also pünktlich, ein Gesetz zur Einleitung einer Agrarreform. Die entscheidenden Durchführungsbestimmungen treten aber erst nach langem Hin und Her im Februar 1949 in Kraft. 3 Monate später beschließt auch NRW ein Bodenreformgesetz. Niedersachsen und Hamburg verschleppen hingegen den Auftrag der Briten. Ende Juni 1949 erlässt die Militärregierung deshalb selbst eine neue, detaillierte Verordnung. Enteignet werden sollen nun nur noch Flächen über 100 Hektar, nicht wie ursprünglich geplant 150. Doch dazu kommt es nur in sehr wenigen Fällen. Mit Gründung der Bundesrepublik endet das zähe Ringen um Bodenreformen im Westen.
Nach monatelangen Verhandlungen des Parlamentarischen Rates wurde in Frankfurt eine vollständige Einigung über das Grundgesetz der künftigen westdeutschen Verfassung erzielt. Die Wahlen zur Bundesrepublik Deutschland, so wird der künftige deutsche Staat heißen, sollen im Juli stattfinden.
Die Besitzverhältnisse auf dem Land bleiben, anders als im Osten, nahezu unverändert. Von kalkulierten 700.000 Hektar Bodenreformland werden rund 230.000 neu verteilt, etwa 5% der westdeutschen Landwirtschaftsflächen. Um die Entschädigungen streiten Staat und Altbesitzer noch bis 1953.
Studio Karlsruhe aus der Residenz des Rechts.
Das Bundesverfassungsgericht hat kürzlich 13 Verfassungsbeschwerden gegen Bodenreformgesetze in Süddeutschland zurückgewiesen.
1963 resümiert der Westdeutsche Rundfunk über die Bodenreform in Nordrhein-Westfalen.
Schon bald musste man erkennen, die Vorstellung, man könnte dem rheinisch-westfälischen Großgrundbesitz mit gesetzlichem Zwang 100.000 Hektar Land abknöpfen und vor allem Flüchtlingsbauern anzusiedeln, war eine Illusion.
Und gleich geht es um 2 Versuche, die Bodenreform zurückzudrehen. Hier im Kunstgarten auf NDR 1 Radio MV. NDR 1 Radio MV, der Kunstgarten. Er ist einer der Architekten der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone, Walter Ulbricht. Im Oktober 1945 hält der spätere DDR-Staats- und Parteichef eine Rede in Leipzig. Er gibt seinem Publikum ein Versprechen.
Wir werden dafür sein, dass die Bodenreform demokratisch durchgeführt wird
und werden ihnen keine Möglichkeit lassen, irgendwie diese Enteignung der Großgrundbesitzer rückgängig zu machen. Denn den Bauern, die den Boden haben, wird keine Macht der Welt ihn wieder wegnehmen.
Keine Macht der Welt. Ein unerfülltes Versprechen. Und Ulbricht gehört zu denen, die dafür sorgen, dass es gebrochen wird. Durch die Zwangskollektivierung. Im Juli 1952 beschließt die SED-Führung, dass die Landwirtschaft in der DDR nach sowjetischem Vorbild geführt werden soll. 7 Jahre nach der Bodenreform eine Art Rolle rückwärts. Auch Neubauern sollen ihr bei der Bodenreform erhaltenes Land in LPGen, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, einbringen und nicht mehr selbstständig wirtschaften. Die wenigsten sind dafür, wehren sich. In der DDR-Fernsehserie Wege übers Land wird das 1968 überraschend realistisch dargestellt.
Als ich Land genommen habe, da hat mir keiner gesagt, dass er mir es paar Jahre später wieder wegnehmen wollte.
Mensch, wer will dir es denn wegnehmen?
Na Kolchose, was ist denn das anders?
Von wo beziehen Sie denn diese Argumente, Frau Kalweit? Vom Rias?
Auf dem Weg zur sogenannten Vollgenossenschaftlichkeit wird der Druck auf die Bauern schrittweise erhöht. Im Juli 1960 endet in Lieso im Bezirk Schwerin die bäuerliche Einzelwirtschaft und das Radio ist dabei.
In Lieso herrscht heute am Sonntag festliche Stimmung. Die Grenzsteine der ehemals einzelbäuerlichen Felder werden eingeholt. Und aus den vielen alten, kleinen Grenzsteinen wird hier ein neuer, großer Grenzstein gesetzt. Ein Stein, der das neue Leben gegen das alte abgrenzt. Dahinter liegen die kleinen Handtuchflächen.
Handtuchflächen. Damit ist das Bodenreformland gemeint. Ackerflächen von 10 Hektar bzw. 5 Hektar. Was ein paar Jahre zuvor noch als revolutionärer Akt gefeiert wurde, gilt nun als rückschrittlich.
Das Einholen der Grenzsteine ist der Schlussakt einer ganzen historisch überlebten Epoche. Der Anfang der sozialistischen Großlandwirtschaft.
Zum Abschluss der Zwangskollektivierung in Lissow lässt sich auch der erste Sekretär der SED-Bezirksleitung Schwerin blicken, Bernhard Quandt. Er war 1945 das Gesicht der Bodenreform in Mecklenburg-Vorpommern. Er übergab Neubauern Land. Jetzt preist er die LPG und gibt, wie damals Genosse Ulbricht, ein Ewigkeitsversprechen.
Dem einen und dem anderen kommen manchmal Zweifel auf und er fragt uns, kommt es auch nochmal wieder anders? Wir können hier erklären, dass es immer anders kommt, aber nicht so, wie die Kräfte den Zweiflern das einflüssen. So wird es niemals anders kommen.
Das niemals kommt dann doch mit der Wende in der DDR 1989. Nicht nur auf dem Land eine unruhige Zeit. LPGen lösen sich auf. Das von den Bauern in die Genossenschaft zwangsweise eingebrachte Land fällt an sie zurück. Ob sie es behalten können, darüber herrscht zunächst Unsicherheit. Auch wenn Volker Rühe, damals CDU-Generalsekretär, auf Stippvisite in Pasewalk beruhigt.
Dass sich niemand verängstigen lassen muss durch einige Bundesbürger, die vielleicht hierher kommen, irgendein Neffe oder Großneffe von einem ehemaligen Großgrundbesitzer, der dann im Sonnenschein die Felder abschreitet, ist kein Grund zur Beunruhigung. Wir werden das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen.
Tatsächlich wird nach der Wiedervereinigung keiner Familie Bodenreformland weggenommen. 1991 bestätigt das Bundesverfassungsgericht die Rechtmäßigkeit. Unabhängig davon kehren nach der Wende manche bei der Bodenreform enteignete Familien wieder zurück nach Mecklenburg-Vorpommern, übernehmen früheren Familienbesitz. Zum Beispiel Bernd von Malzahn, das Gut Molzow-Rambow. Gelegen zwischen Waren und Teterow.
Diesen Ort mussten wir 1945 schlagartig verlassen. Alle Personen, die Betriebe über 100 Hektar hatten, wurden aufgefordert, innerhalb von 2 Stunden ihren Hof zu verlassen, mit Handgepäck und nicht mehr. Meiner Mutter war das damals gar nicht möglich. Sie ist mit meinen älteren Geschwistern, ich habe noch einen Bruder, eine Schwester, auf die Flucht gegangen. Mich musste man hier zurücklassen,
erzählt Bernd von Malzahn 1994 in einem Interview mit NDR 1 Radio MV. Begeistert wird seine Rückkehr nicht aufgenommen.
Die Leute hier im Ort waren am Anfang sehr zurückhaltend. Sie waren unsicher. Es gab also die wildesten Gerüchte gleich. Es gab also das Gerücht, ich würde den Leuten alles wegnehmen wollen. Ich würde alles zurückhaben wollen. Ihnen, ich sag's mal, das Dach über den Kopf wegnehmen.
Bernd von Malzahn organisiert eine Dorfversammlung und gibt eine Erklärung ab.
Für mich ist es ganz eindeutig geklärt, dass die Leute, die 45 Jahre lang hier gelebt haben, auch das Recht haben, in ihren Häusern und auf ihren Grundstücken zu wohnen. Und ich erhebe auch auf diese Grundstücke keinen Anspruch.
Anders sieht es mit den Liegenschaften aus, die nicht den Bodenreformfamilien gehören. Drei Viertel des früheren Besitzes sind damals in Staatshand. Das fordert er zurück.
Ich will es mal etwas krass formulieren. Man hat 1945 die Familien verjagt, vertrieben, ins Gefängnis geworfen oder sogar hinterrücks erschossen. Es kann nicht angehen, dass die Opfer der stalinistischen Bodenreform heute ihre Flächen zurückkaufen müssen.
Politisch und juristisch ist die Bodenreform lange hoch umstritten. Erst 2005 endet der Streit. Mit einer Niederlage für die 1945 enteigneten Familien. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte weist als letzte Instanz alle Ansprüche von Opfern der Bodenreform zurück. Das war der Kunstgarten auf NDR1 Radio MV. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, kein Problem, Sie finden sie in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Suchen Sie einfach nach dem Stichwort Kunstgarten. Mein Name ist Heiko Kreft, vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Sonntagabend.